Pforzheim.
Hallo Pforzheim.
Hallo Pforzheim.
Hallo Pforzheim. Eine echte Lobby in der Stadt hat in den vergangenen Jahren Street Art bekommen. Kunst am Bau entsteht nach und nach an vielen großen, prominent sichtbaren Fassaden in der Stadt. Und da kommt jetzt ein weiteres hinzu.
Wo sich dieses neue Wandbild befinden wird und wie genau sie diese Aufgabe angeht, das verrät uns die Künstlerin Maja Hürst hier bei uns heute bei Hallo Pforzheim. Also bleibt dran!
Hallo Pforzheim wird dir präsentiert vom Kulturamt Pforzheim.
Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt mit der Künstlerin sprechen werden, die das neue Pforzheimer Wandbild gestalten wird. Maja Hürst, sie sitzt gerade in Berlin, ist uns hier per Fernschalte zugeschaltet in unser Pforzheimer Studio. Ja, und ich denke, sie erzählt uns am besten gleich selbst, was sie hier vorhat. Schön, dass du da bist, Maja. Hallo.
Hallo zusammen. Schön, hier zu sein. Dankeschön.
Ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert, Maja, aber vielleicht kannst du uns nochmal in deinen Worten in ein oder zwei Sätzen ausführen. Was genau wird dich nach Pforzheim führen?
Genau, also ich komme im Mai eigentlich für den ganzen Monat nach Pforzheim und werde da eine Einzelausstellung zeigen und ein Wandbild malen an der Ecke Kreuzstraße, Kalberstraße, worauf ich mich sehr freue.
Ja, dein neues Wandbild wird an ganz prominenter Stelle in der Stadt sichtbar sein, nämlich direkt gegenüber vom Brauhaus in der Au. Aber bevor du loslegst mit Malen, wirst du noch eine Ausstellung haben in unserem nagelneuen Kulturraum.
Genau. Und es ist eigentlich die Ausstellung, die dreht sich in Vorbereitung auch auf dieses Wandbild. Das heißt, sehr wahrscheinlich werden die Arbeiten sehr ähnlich sein, die dann auch sozusagen zum Wandbild resultieren. Ich mache nie so eine Skizze, die ich dann an die Wand übertrage, sondern ich lasse die Wandbilder eigentlich immer entstehen im Prozess. Und auch dieses ganz genaue Grafische, das sieht anfangs immer sehr chaotisch aus und shaped sich dann so zu diesem grafischen Stil, den ich male.
Sicher wirst du uns noch nicht allzu viel verraten wollen über deine konkrete Arbeit, über das konkrete Bild, aber verrat uns doch, wie oft warst du in Pforzheim vorab und was hast du von der Stadt gesehen?
Ich habe letztes Jahr einen ganzen Tag und eine ganze Nacht in Pforzheim verbracht und wurde sehr gastfreundlich von Regina Fischer empfangen und herumgeführt. Und ich habe sehr viel Inputs zur Stadt bekommen, war im Schmuckmuseum, habe mir viele Gebäude angeguckt, viel Input bekommen. Und eigentlich aus dem ist es dann diese Wand geworden. Wir haben uns auch da ganz viele Wände angeguckt, die möglich wären, die schöne Flächen wären. Und dann ist es eigentlich wie so ein Prozess von Bewilligungen oder Möglichkeiten, die dann zu dieser Wand jetzt geführt haben.
Regina Fischer ist die Kuratorin des Street Art Projekts in Pforzheim und treibt das Ganze auch seit einigen Jahren sehr voran. Lass uns noch mal kurz über deinen Stil sprechen. Wenn ich mir deine bisherigen Arbeiten so ansehe, würde ich ihn als minimalistisch, grafisch, plastisch beschreiben. Trifft es das?
Ja, kann man durchaus so bezeichnen. Ich sage auch oft figurative Abstraktion, weil ich oft auch diese Grenze spannend finde von: Wann kann man noch was erkennen? Wann zeigt sich was Erkennbares und wann ist es eigentlich eine Abstraktion von Formen, Farben, Flächen, Linien?
Maja, verrätst du uns noch ein bisschen was zu deiner Person?
Ich bin in Kairo, Köln, mit kurzem Unterbruch zu Brüssel und in Zürich aufgewachsen, habe in Zürich an der Hochschule für Kunst und Gestaltung studiert und lebe eigentlich seit meiner Kindheit zwischen Zürich und Deutschland. Zuerst war es Köln, jetzt ist es Berlin. Genau, ich habe ein Atelier hier in Berlin, in Kreuzberg. Bin Teil eines Gemeinschaftsbüros in Zürich und habe noch eine Werkstatt in einem ehemaligen Steinbruch außerhalb von Zürich. Da werden auch die ganzen Bilder oder sind die ganzen Bilder jetzt in Entstehung, die ich dann auch mit nach Pforzheim bringe.
Da findet sich Pforzheim jetzt in einer lustren Reihe weiterer Städte wieder. Kairo, Zürich. Wie wichtig ist es denn für dich, deine Kunst, deine Bilder auf die jeweiligen Städte anzupassen? Was unterscheidet da vielleicht eine Stadt wie Pforzheim von Zürich oder von Berlin?
Also ich finde eigentlich, wenn ich ein Wandbild male oder in einer Stadt arbeite, ist es eigentlich immer, sind es die Menschen, das sind die Umgebungen. Das, was mir dort begegnet, was ein Bild beeinflusst, ist es eigentlich, braucht nicht unbedingt ein urbaner Raum zu sein. Ich habe auch schon in Gambia, irgendwo in Brasilien auf dem Land. Ich habe schon in ganz vielen auch ruralen Gegenden gemalt. Und ja, klar, in den Städten ist natürlich die Dichte an Wandfläche höher als auf dem Land. Aber ja, ich finde, es ist eigentlich eher der Kontext. Und ich sehe mich eigentlich auch, also mittlerweile, ich habe angefangen, ja, mit auf der Straße plakatieren, kleistern, zeichnen. Aber eigentlich so seit, ich würde sagen, vielleicht 15 Jahren habe ich eigentlich auch wirklich meine Praxis ins Atelier genommen und male eigentlich nicht mehr. Also für mich definiert sich Street Art auch primär dadurch, dass es illegal nachts und eher kleinformatig ist. Für mich sind eigentlich Murals und Wandbilder, das ist wie so, das ist eigentlich schon eher so Kunst und Bau, weil das da doch eigentlich auch so einen großen Aufwand bedeutet an, man braucht Steiger, Farben, muss ein gewisses Wissen über Putztechniken, Fassadengröße haben. Es ist sehr physische Arbeit. Ist, ja.
Also sprechen wir lieber von Kunst am Bau. Welche Rolle spielen denn solche Fassaden, solche mit Kunst verzierten Fassaden für eine Stadt, für ein Stadtbild?
Ja, ich denke, es gibt eigentlich einfach so einen Ansatzpunkt für Menschen, sich zu treffen, sich zu unterhalten, irgendwie sich auszutauschen. Es gibt irgendwie auch einen anderen Ansatz, irgendwie über die Stadt und die Umgebung, in der man sich bewegt, nachzudenken. Also, oder das ist zumindest meine Hoffnung, dass sich Menschen irgendwie idealerweise inspiriert fühlen oder irgendwie zum Denken angestoßen werden oder ihre eigenen Projektionen in ein Bild reingeben können. Vielleicht auch einfach sich kurz freuen oder vielleicht sich auch aufregen, aber dann auch dadurch eine Emotion spüren. Das ist natürlich nicht meine primäre Intention, aber ja, genau. Ich finde es eigentlich wie so das visuelle Ankerpunkte im urbanen Raum zu setzen, die halt nicht den Zweck haben, irgendwas zu bewerben, sondern eigentlich einfach eine Fläche bieten, um die Gedanken wandern zu lassen.
Mich würde noch interessieren, Maja, wann hast du bemerkt, dass du gerne draußen und an großen Formaten arbeitest?
Also ich habe eigentlich so im Alter von, was war das, vielleicht 10 Jahren, wollte ich als Kind zum Zirkus und dann habe ich, weil ich da auf dem Land außerhalb von Köln gelebt habe, im Bergischen Land, habe ich da, und wir so eine große Wiese neben unserem Haus hatten, habe ich mit meinen FreundInnen aus der Schule mir einen Zirkus auf die Beine gestellt und da habe ich eigentlich das erste Mal Zirkusplakate gemalt und die dann im ganzen Dorf verklebt. Und das war eigentlich sowieso mein erster Moment von irgendwie Sachen im öffentlichen Raum rankleben aus so einer ganz kindlichen Herangehensweise. Aber ich habe eigentlich dann schon relativ, ja, so Mitte der 90er, Anfangs der 90er Jahre halt Graffiti entdeckt. Und das ist ja dann schon auch, wenn der Körper, der den Maßstab setzt, so hoch, wie man mit dem Arm kommt. Leute kommen oft auf mich zu und sagen so, wow, das ist so ein großes Bild. Wie machst du das mit den Proportionen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und für mich ist es wie, ob ich jetzt auf ein A4 male oder auf eine Wandfläche von 42 auf 29,7 Metern. Es ist wie dieselbe Proportion. Und es ist wie so ein, wenn ich davor stehe, dann, ja, ich kann das auch nicht so genau beschreiben. Es ist wie nicht so ein, ich habe wie nicht so dieses, das ist jetzt riesig, das ist jetzt ganz eine andere Dimension, sondern es ist wie so ein, habe, glaube ich, sehr früh einfach diese Distanz mir abtrainiert von Größe, sondern ich sehe einfach wie die Flächen, die da sind. Ist das verständlich?
Ja, absolut. Aber erzähl uns auch noch ein bisschen was zur Technik. Das ist ja eine riesen Hauswand, die du da bemalen wirst. Mit welchen Farben wirst du da arbeiten? Mit welchen Techniken? Und wenn du da mit dem Steiger auch unterwegs bist, musst du dann eigentlich regelmäßig runterfahren und auf die andere Straßenseite wechseln, um dir dein Gesamtwerk aus der Entfernung anzusehen?
Also das Gute an so einer Hebebühne ist ja, dass man die weglenken kann auch. Das heißt, es gibt dann auch, wenn ich oben stehe, die Möglichkeit, ein bisschen Distanz zur Wand einzunehmen. Es ist nicht wie so ein Scherenlift, der einfach so direkt an der Fassade entlang hochgeht. Und ich arbeite jeweils mit so Verlängerungsstangen, die sind so 6 Meter lang. Oder ich kann die auf 6 Meter lang ausfahren. Und dann mache ich eigentlich die erste Schicht meistens mit diesen Stangen oder mit einer dieser Stangen, wo ich einen kleinen Pinsel oder eine kleine Rolle vorne ran mache und dann eigentlich wie so mit einem XXL-Bleistift direkt auf die Wand zeichne. Und ja, manchmal muss ich schon dann auch runter und auf die andere Straßenseite, einfach auch, um es mal wieder mit ein bisschen mehr Distanz und ein bisschen mehr Kontext angucken zu können, weil oft sehe ich dann erst mit der Zeit die ganzen Verbindungen aus den umliegenden Gebäuden. So entsteht das dann.
Und muss die Wand vorher grundiert werden und kommt dann anschließend noch eine Art Fixierung drüber?
Eigentlich nicht. Jetzt in diesem Fall, weil das ein sehr grober Putz ist, wird sie vorgereinigt von Axel. Aber oft ist es auch einfach, dass die Wand, ja, dass ich die einfach so bemale in den Zustand, wie sie ist.
Von welchem Axel?
Bäuerle, glaube ich.
Ach ja, ja, der hat ja einen Malerbetrieb. Und das Bild ist ja auch der Witterung ausgesetzt. Es gibt sauren Regen, es gibt Autoabgase, Verkehr, Sonne. Da würde man sich ja schon wünschen, dass das möglichst lange, möglichst gut erhalten bleibt, oder?
Ja, also ich male eigentlich mit qualitativ sehr hochwertigen Farben. Und bei Malerei, da ist natürlich das hat auch der Zahn der Zeit, der dann an den Farben nagt, auch wenn man die hochwertigsten Farben nutzt. Das lässt sich nicht ausschließen. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist es auch eine Südfassade. Das heißt, Sonnenlicht ist auch sowieso für Farbpigmente. Da kann man noch so gute Pigmente verwenden und das schützen.
Das hast du uns schon verraten. Der Axel Bäuerle wird die Fassade vorab grundreinigen. Aber wie ist es abgesehen davon? Arbeitest du alleine oder hast du noch helfende Hände, die dich unterstützen?
Manchmal arbeite ich schon mit AssistentInnen, aber für dieses Projekt werde ich ja alleine arbeiten. Es ist für meine Verhältnisse schon eine große Wand, aber es ist jetzt also die größte, die ich bisher gemacht habe. Die war 20 Meter hoch und 140 lang. Und da hatte ich dann schon Assistenz, weil da hatte ich auch nur sehr kurze Zeit. Aber jetzt hier denke ich mir, das schaffe ich schon auch alleine.
Maja, der Standort deines neuen Wandbildes ist ja in der Au in der Südstadt, auch gelegen zwischen Goldschmiedeschule und Hochschule für Design. Wirst du denn da eventuell auch Bezug drauf nehmen?
Also ich arbeite eigentlich immer so, dass ich vor Ort die Wandbilder aufbaue. Die Flößer waren ein großes Thema. Ich habe sehr viel gelesen über die Geschichte von der Stadt. Und ich denke, es wird sehr wahrscheinlich um Handwerk sich drehen. Und das kann sehr gut sein, dass sich die Schulen mit einbeziehen. Aber wie das Bild schlussendlich wirklich aussieht, das wird sich auf der Wand dann auch entwickeln.
Dann müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden. Ich habe noch eine andere Frage. Du kommst im Mai, da ist ja nicht unbedingt gesagt, dass die ganze Zeit die Sonne scheint. Wie gehst du denn mit dem Thema schlechtes Wetter um?
Ja, ich meine, das ist natürlich, wenn es richtig regnet, dann hält auch die Farbe nicht. Das macht dann keinen Sinn, da irgendwas zu malen zu wollen, wenn es einfach runterwäscht. Aber ich habe das, also ich habe so eingeplant, dass ich eigentlich wirklich mehr als genug Zeit eingeplant habe, um in Pforzheim zu sein. Also ich denke, das müsste wirklich sehr, sehr schlechtes Wetter sein, dass wir da einen Zeitraum verschieben müssten. Klopfen wir mal auf Holz, ne?
Maja, wie stehst du denn zum Thema ZuschauerInnen? Ist es dir recht, wenn Autofahrer oder Passantinnen stehen bleiben, zuschauen, oder stört es dich oder geht es in Ordnung?
Naja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin ja eh dann weit oben auf der Bühne. Also weil die Fläche, die gemalt wird, die beginnt ja eigentlich auch erst so ab 3-4 Metern. Also wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs bin und ich sehe, da malt jemand, dann bleibe ich auch immer stehen und gucke zu. Ich finde das mega spannend. Aber bin auch nicht böse, wenn die Leute nicht stehen bleiben und zu gucken. Dürfen sie alle machen, wie sie möchten.
Aber bevor du anfängst zu malen, hast du ja noch deine Ausstellung im niegelnagelneuen Kulturraum, auf den wir sehr stolz sind. Du hattest es eben selbst schon angeteasert. Kannst du uns noch ein paar Hinweise geben, was du dort zeigen werden wirst?
Wir werden eine Rauminstallation da aufbauen. Und es ist eigentlich während der ganzen Zeit, die ich am Malen bin, kann man sich die Ausstellung dann auch angucken. Und vielleicht machen wir dann auch noch ein oder zwei Events oder Talks.
Maja, wir drücken die Daumen, dass in Pforzheim alles gut klappt, wünschen dir eine wunderbare Zeit in unserer Goldstadt, wünschen dir viel Interesse für deine Arbeit, ja, und alles Gute weiterhin.
Ja, danke euch vielmals für eure Zeit und hoffe, wir sehen uns dann auch mal vor Ort.
Ja, eine, die sich mindestens genauso sehr wie Anna und ich auf das neue Kunstwerk mitten in der Stadt, mitten in der Au freut, das ist Regina Fischer, Kunsthistorikerin und Kuratorin des ganzen Projekts. Und wir sind froh, dass wir sie heute hier haben und werden sie da auch noch mal ein bisschen zu ausfragen. Hallo Regina.
Hallo ihr beiden, ich freue mich riesig, dass ich bei euch im Podcast sein darf.
Regina, jetzt haben wir gerade eben von der Maya schon gelernt, dass es da verschiedene Begrifflichkeiten gibt, beziehungsweise die Maya von Kunst am Bau spricht. Wir hatten vorher nur über Street Art gesprochen. Wir kennen uns da natürlich nicht so aus wie du mit deinem profunden Fachwissen. Was werden wir dort in der Au dann an der Fassade haben?
Ja, also ich würde es eigentlich als einen Teil von Urban Art bezeichnen, also Kunst, die schwellenlos im öffentlichen Raum stattfindet. Und hätte in Bezug auf die Wand, die sie ja bemalt, hätte ich eigentlich von einem Mural gesprochen. Also deutsch würde man sagen Wandbild. Street Art ist ein Begriff, der häufig verwendet wird für gespraytes, ganz häufig auch für sogenannte unautorisierte Arbeiten. Das heißt also quasi eine Art Selbstermächtigung, die gesprayt sind, die klassischen Sprayer, die dann ihren Namenszug oder ein Pseudonym an die Wand sprayen, das ist ein sogenanntes Tag oder ein Piece. Also das ist meistens eine Folge von Buchstaben zum Beispiel. Und dieses Unautorisierte, das geht natürlich damit einher, dass es meistens nächtens heimlich und sehr schnell erfolgen muss, ne? Also ich glaube, das ist eben der ganz große Unterschied. Das, was wir von Maya erwarten, ist ein autonomes Kunstwerk, das eine ganz eigenständige Formensprache hat und für das sie sich dann natürlich auch ganz viele Tage Zeit nimmt und das die gesamte Wand ausfüllt, die ja doch eine ganze große Fläche hat.
Und ihr Kunstwerk reiht sich ja ein in eine Reihe von anderen Kunstwerken, Urban Art, die wir schon in der Stadt haben. Da steckt ja ein Konzept dahinter. Kannst du uns dazu was verraten?
Genau, also der Ausgangspunkt war eigentlich der Kulturentwicklungsplan Pforzheim 2030. Und damals hat der Gemeinderat der Verwaltung, also dem Kulturamt, den Auftrag erteilt, in Pforzheim eben Urban Art als zeitgenössische, anspruchsvolle Kunstform zu etablieren und zu fördern und auch renommierte Künstlerinnen und Künstler einzuladen, im Stadtraum Werke zu machen. Und ich wurde damals dann als Kuratorin angefragt oder bestellt und ja, hatte von Anfang an so eine Idee, dass wir versuchen, internationale Künstlerinnen und Künstler einzuladen, also Artists, um etwas in unserer Stadt zu haben, was man eben nicht naheliegend in Karlsruhe oder Stuttgart auch sehen könnte, sondern worum es geht, ist eigentlich eine stilistische Vielfalt von eher sehr eigenständigen, ungewöhnlichen Positionen. Also es gibt relativ viel, wenn man sich die einzelnen Städte anschaut. Da gibt es ja ganz viele Städte, die eben auf Urban Art setzen und auf Wandmalerei. Da gibt es sehr viel, was sehr ähnlich aussieht, ne? Was also man das Gefühl hat, das habe ich ja schon gesehen. Und es gibt eben andere Künstlerinnen, Artists, die wirklich eine ganz eigenständige Bildsprache haben, die man sofort auch wiedererkennt. Und das ist etwas, was ich sehr wichtig finde und eben auch die Vielfalt. Und wenn ich mich erinnere, wir hatten als allerersten ja 10-10 in der Holzgartenstraße mit den Holes. Eine abstrakte Bildsprache, die so ein bisschen was Topografisches vielleicht hat. Dieses Motiv dieser Löcher, dieser Holes, wie er es nennt, das ist auch etwas, was immer wieder erkennbar ist. Ein ganz starkes Alleinstellungsmerkmal. Als nächstes war Guido van Helden da, der ja ein hyperrealistisches oder fotorealistisches Wandbild gemacht hat, wo er nach einer langen Zeit, er war ja 3 Wochen hier, er hat gesagt, auf Research, ne, also Spurensuche, sich sehr intensiv mit der Stadtzerstörung befasst hat und dann eben auch mit der heutigen sehr multikulturellen Gesellschaft. Und deswegen hat er sich für 2 Bildpersonen entschieden. Der eine ist eine Zeitzeugin der Zerstörung, eine alte Dame, die schwarz-weiß so in den Hintergrund tritt. Und das zweite ist ein junger Mann mit Migrationshintergrund, der eben steht für eine ganze Generation von jungen Männern oder Jungs. Wir haben ihn im Haus der Jugend damals kennengelernt, die eben hier auch eine Chance auf ihr Leben und auf ihre Zukunft suchen.
Und sein Bild ist zu sehen an der Wildbader Straße, oder?
Das ist draußen, genau. Wenn man Richtung Arlinger fährt, ne, wenn man ganz schön, man steht ja dann immer an der roten Ampel und bei der Unterführung und blickt direkt auf dieses Bild. Dann kam im letzten Jahr Marina Capdevila aus Barcelona, spanische Künstlerin, die in der Calvastraße eine Arbeit gemacht hat. Für sie ganz unverkennbar ist immer die Hommage an ihre Großmutter, also die alten Damen. In dem Fall dreht sich vieles eben um Pforzheim und um den Schmuck bei ihrer Arbeit.
Und wie genau passt Maya jetzt in dieses Konzept mit dem, was sie hier vorhat?
Ja, das ist eine wunderschöne Geschichte. Also als ich damals das Konzept vorgelegt habe, dann habe ich auch einen Titel vorgeschlagen, nämlich Pforzheimer Fassaden. Wir haben ja auch ein echtes Logo dafür. Es ist ja so, dass ich nicht aus der Street Art oder Urban Art Szene komme. Also es ist häufig so, dass Kuratorinnen oder Kuratoren selber früher eben Street Artists waren oder Urban Artists und dann einfach irgendwann quasi diesem entwachsen und dann mit ihrem Freundeskreis zusammen solche Projekte etablieren, zu denen sie dann als Kuratoren bestellt sind. Und ich habe natürlich einen ganz anderen Hintergrund. Also ich habe den Blick von außen als Kunsthistorikerin und bin dann so ein bisschen, überall wo ich war, habe ich mir dann eben diese Straßenzüge angeschaut. Ich habe mir angeschaut, was machen andere Städte. Und war relativ früh, ganz am Anfang war ich in Basel, bei einem der für mich herausragenden Kuratoren, das ist Philipp Brogli, der seit über 20 Jahren Urban Art in Basel kuratiert und ich finde genau diesen ganz feinen Blick hat für Qualität, für Ungewöhnliches, für auch eine tolle kuratierte, eine tolle Zusammenstellung von Street Art. Also der hat mich sehr beeindruckt damals mit der Auswahl in Basel. Und das erste, was ich gesehen habe, war ein Mural eben von Maya Hirst. Und zwar ist es genau das, was ich so identitätsstiftend finde. Also es ist eine Wand, an der sie das Fabeltier der Stadt Basel, den Basilisken, gemalt hat. Durch das ganze Gemälde zieht sich da rein. Den hat sie, und da sage ich vielleicht gerne auch noch was dazu, gestaltet mit blauer Farbe und mit winzig kleinen Metallelementen. Also man sieht den Rhein glitzern und mit einigen markanten Bauten aus Basel. Ne? Also sie hat für Basel eben ein Mural geschaffen und nicht irgendein beliebiges Motiv. Und in dieser stilisierten, fast abstrakten Bildsprache, wie sie Tierfiguren, Menschenfiguren, aber jetzt in dem Fall auch die Architektur dargestellt hat, das hat mich unglaublich beeindruckt. Also ich finde, sie hat eine fantastische Bildsprache. Sie hat was ganz Eigenständiges und sehr Fantasievolles auch. Also etwas, was, glaube ich, auch Menschen sehr anspricht, was sehr, ja, wie soll ich das sagen, zugänglich ist und trotzdem eben sehr anspruchsvoll. Und diese Mischung aus unterschiedlichen Techniken, Malerei mit einem quasi Relief zu verknüpfen, das hat mich sehr beeindruckt. Also sie war meine miterste Entdeckung. Also ich bin Fan von ihrer Arbeit, kann man nicht anders sagen. Und habe mich deshalb sehr gefreut, dass jetzt dieses Mal die Wahl auf sie gefallen ist. Die Vorschläge, die ich mache, werden ja dann immer juriert oder werden von dem Fall Herr Volle oder vom Kulturamt oder vom Kulturausschuss dann einfach bewertet und daraus wird was ausgesucht.
Ja, und jetzt reiht sich Maya mit ihrem Werk in die Reihe anderer KünstlerInnen ein. Uns würde interessieren, welche Rückmeldungen bekommst du denn zu diesen Kunstwerken, zu diesen Wandbemalungen? Denn die sind ja doch an sehr prominenten Stellen in der Stadt sichtbar und es ist ein großes Projekt. Und wie viel Kritik gibt es vielleicht auch? Weil ich könnte mir vorstellen, nicht jeder macht diese feine Unterscheidung wie wir zwischen Graffiti, Street Art, Urban Art und Murals. Was bekommst du da zurückgemeldet?
Ja, also zunächst mal vielleicht einen Schritt zurück. Wir hatten im Pforzheim ja lange Zeit große Bedenken. Es gab also sehr viele Stimmen gegen Urban Art und gegen Murals, weil man große Angst hatte, dass sich mit der Anzahl der Autorisierten, also der Auftragsarbeiten, dann auch die Unautorisierten bis hin zu Schmierereien, dass sich das dann häuft. Das ist aber mehrfach untersucht worden. Da gibt es tolle Untersuchungen, unter anderem in Ingolstadt haben Kuratoren das untersucht. Das hat überhaupt keine Beziehung. Ja, also ob man Urban Art macht oder nicht, das ändert gar nichts daran, dass ein bestimmter Prozentsatz einfach sich selbst ermächtigt und quasi sich Sichtbarkeit verschafft. Zu den Arbeiten, die wir bis jetzt gemacht haben, haben wir eigentlich eine tolle Rückmeldung gehabt. Und was mich wirklich ganz arg beeindruckt hat, das erste Mural, das Ten-Ten gemacht hat in der Holzgartenstraße, da haben die Bewohner aus diesem Quartier, also aus diesem Gebäudekomplex, ihn wirklich also in ihre Mitte geschlossen. Ja, er wurde also versorgt mit Essen. Dann hat es einmal ganz stark geregnet, dann hat man ihn reingebeten, also dass er Schutz suchen kann. Die Kinder haben Stunden und Tage verbracht und ihm zugeschaut. Deren Namen stehen ja heute auch an der Fassade. Ein bisschen anders war es interessanterweise mit Guido van Helden. Da gab es am Anfang sehr viel Widerspruch aus der Szene. Es war auch ganz interessant zu sehen. Die haben sich gegenüber am S-Bahnhof, haben die sich also eine Hängematte aufgespannt und da waren also ganze Gruppen, die heftig kritisiert haben, warum man jemand von außen und dann auch noch international jemand also holt und das nicht irgendjemand macht aus ihrem Kreis. Allerdings war es dann so, dass sie mit uns allem wirklich sehr im Gespräch waren über Tage und nachher einfach beeindruckt waren von der Qualität, ja, und unisono gesagt haben, wir kennen niemand, der diese künstlerische Qualität einfach erreicht. Ähnlich war es auch mit Marina. Marinas Arbeit war ja gegenüber von einem oder ist gegenüber von einem Altenheim und Pflegeheim und wurde also, ich kann das gar nicht sagen, sie war eine charmante, reizende Person, die wurde also so ins Herz geschlossen, dass ich weiß, dass sie auch heute noch ab und zu Nachrichten bekommt von einigen der Senioren. Also sie ist da ganz, ganz warmherzig aufgenommen worden. Mich freut ganz besonders, dass wir inzwischen auch Resonanz bekommen, teilweise auch international, auch von Künstlern. Das war für mich so die Sorge am Anfang, kriegen wir eigentlich gute Leute nach Pforzheim? Ja, weil, also Pforzheim kannte natürlich von denen niemand. Das muss man ganz klar sagen. Wir hatten ja auch vorher keine Werke vorzuweisen. Und alle, die jetzt inzwischen angefragt sind, kennen die anderen, die bei uns was gemacht haben. Das ist natürlich wunderbar und fühlen sich auch in dem Kreis wohl, weil ich glaube, in dieser Szene ist man international vernetzt, man kennt sich und möchte aber auch in einem gewissen Niveau bleiben. Ja, also wenn wir jetzt lauter, ich sage jetzt mal rein regionale Künstler hätten, dann würden sich diese Leute bei uns auch nicht wohlfühlen. Mayas Arbeiten sind auf 4 Kontinenten vertreten, präsent. Also sie ist wirklich international. Zum ersten Mal ist jetzt tatsächlich im Falle ihrer Fassade, die für ihre Fassade ausgesucht wird, eine große Diskussion entbrannt um den Ort. Das finde ich sehr interessant. Wir wurden mehrfach angesprochen und haben uns auch, sie und ich, sehr stark befasst, jetzt auch schon mit der Geschichte der Au. Also von den Römern über die Flößer, über das Mittelalter, über den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist ja ein städtebauliches Konzept gewesen, das architektonisch eben sehr durchdacht war. Und hinzu kommt auch, dass wir da in einem Viertel sind, das soziokulturell eine ganz, naja, also ich sag mal heterogene Struktur hat. Und auch das haben uns immer wieder Leute auch nahegebracht und gesagt, Maya sensibilisiert sie dafür, was für ein Viertel sie, in welchem Viertel sie sich da bewegt. Zumal wir ja auch die Nähe haben zur Goldschmiedeschule und zur Hochschule, also damit auch wieder zur Traditionsindustrie und heute eben eine sehr multikulturelle Bewohnerschaft. Zum Beispiel eben auch das Familienzentrum Au, das dort am Gebäude sich befindet.
Regina, das klingt alles sehr spannend. Auch die verschiedenen internationalen Künstlerinnen und Künstler, die dann hier bei uns sind. Aber vielleicht nochmal die Perspektive der Stadt oder der Pforzheimerinnen und Pforzheimer. Warum ist es aus deiner Sicht wichtig, dass wir Urban Art in Pforzheim haben?
Ja, ich halte das eigentlich für ganz entscheidend. Normalerweise findet ja Kunst im Museum statt oder in Galerien. Maya wird ja auch eine kleine Ausstellung im Kulturraum machen begleitend, wo sie auch wandgebundene Arbeiten zeigt. Aber der Unterschied natürlich, wenn wir Kunst im öffentlichen Raum haben, ist, dass es schwellenlos ist. Ja, es ist eine Kunstform, die sehr modern ist, sehr zeitgemäß und die sich natürlich an eine ganz große Gruppe von Menschen adressiert. Also die Hoffnung ist natürlich gerade auch junge Leute anzusprechen, die jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt den Weg in die klassischen musealen Räume finden. Also wir bringen Kunst quasi raus aus dem Elfenbeinturm, raus aus dem White Cube, ins Zentrum, ins Herz der Menschen, in die Stadtquartiere, fände ich auch sehr wichtig und haben damit eben eine Möglichkeit der Partizipation, wirklich für jeden ein Angebot für jeden, egal ob man es, ob es ein Favorit ist oder ob man das auch diskutiert, das ist natürlich auch ganz wichtig. Aber auf diese Weise kann Kunst zur Identifikation beitragen und ich denke auch zu einem Diskurs über gesellschaftliche, soziale Fragestellungen des Miteinanders in Pforzheim.
Ja, wir freuen uns sehr drauf, danken dir für den spannenden Exkurs und können, glaube ich, so viel verraten, dass es nicht dabei bleiben wird.
Das ist richtig. Diese Hoffnung haben wir auch ganz berechtigt auch. Es ist so, dass für nächstes Jahr bereits eine Künstlerin angefragt ist. Es wird eine, möglicherweise wird sich das auch so realisieren lassen, eine polnische Künstlerin aus Warschau, die auch wieder eine ganz, ganz eigenständige Bildsprache hat. Ich verrate es jetzt noch nicht, aber auch sie war schon hier, hat zusammen mit ihrem Mann, er ist übrigens der wichtigste Kurator für Urban Art in Polen, also ein toller Kollege, der vielleicht auch mit als Gesprächspartner bei uns zur Verfügung steht. Und da freue ich mich auch riesig drauf. Das ist die Zukunft.
Wir freuen uns mit, liebe Regina. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und wir sind alle schon sehr gespannt.
Unser Veranstaltungskalender für den April startet am Mittwoch, den 1. April. Um 10 und um 15 Uhr könnt ihr hier Tabaluga und Lilly sehen im Theater Fiesemadende im Figurentheater Mottenkäfig.
Emaillieren kann man bei einem Workshop lernen am Donnerstag, 2. April, am Donnerstag, 9. April, am 16., am 23. und am 30. jeweils um 14 Uhr im Technischen Museum.
Der Familiensonntag am Sonntag, 5. April, führt euch dieses Mal ins Archäologische Museum und ins Stadtmuseum jeweils von 14 bis 17 Uhr.
Kleinkunstperlen heißt das unterhaltsame Programm mit Theaterkünstlerinnen und Künstlern aus Pforzheim und dem Enzkreis. Das Ganze am Samstag, 11. April um 20 Uhr. Verantwortlich ist dafür der Kulturverein Scheune.de und stattfinden wird das Ganze im neuen Kulturraum mitten in der Stadt.
Einen zweitägigen Goldschmiede-Workshop könnt ihr im Technischen Museum absolvieren am Samstag, 11. April von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag, 12. April von 9 bis 17 Uhr. Die Anmeldung auf der Website des Technischen Museums.
Einen Stadtspaziergang zur Kunst der Lost Generation im Pforzheimer Stadtbild gibt es am Donnerstag, 12. April um 15 Uhr. Das Ganze ist eine Kooperation der Pforzheim Galerie und des Wirtschaft- und Stadtmarketings. Anmelden könnt ihr euch bei der Touristinformation oder unter 07231 39 37 00.
Am Donnerstag, 16. April, gibt es im Theater Pforzheim Schwarze Schwäne zu sehen. Beginn ist um 20 Uhr.
Am Freitag, 17. April, gibt es ein Butterbrotfest im Schmuckmuseum, das Ganze ab 12 Uhr und es handelt sich dabei um eine Abschlussveranstaltung des Urban Gardenings. Das Ganze ist begleitend zur Ausstellung Aufgetischt, eine kulinarische Weltreise.
Am Freitag, 24. April um 20 Uhr ist Raphael Mürle zu Gast in seiner ehemaligen Spielstätte, also jetzt Theater Fiesemadende im Mottenkäfig. Er zeigt hier Glanzlichter.
Viel gelacht wird dort sicherlich auch am Samstag, 25. April. Dort werden um 20 Uhr die Ritter der Kokosnuss auf die Bühne gebracht. Das Ganze vom Figurentheater Fiesemadende im Mottenkäfig.
Und am Sonntag, 26. April um 19 Uhr, gibt es wieder das Südwestdeutsche Kammerorchester zu hören im CCP. Diesmal mit Nordwind. Die Konzerteinführung beginnt um 18 Uhr und die macht dieses Mal der Chefdirigent Douglas Bostock. Sieh an, Sebastian, da haben wir dieses Mal richtig was dazugelernt. Street Art ist nicht ganz der richtige Begriff für das, was es an den Pforzheimer Wänden so zu sehen gibt.
Nee, denn es sind eben keine Bombings, keine schnell hingeschmierten Graffitis im Schutze der Nacht, sondern toll ausgearbeitete große Kunstwerke.
Ja, ich freue mich drauf und bin sicher, es wird diese Ecke in Pforzheim mit Sicherheit bereichern. Und hoffentlich geht es euch auch so mit der nächsten Folge von Hallo Pforzheim. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch im Mai wieder dabei seid. Bis dahin eine gute Zeit wünschen euch
Sebastian
und Anna.
Hallo Pforzheim wird dir präsentiert vom Kulturamt Pforzheim.